لأنها حرب صليبية. فصورة العالم اليوم إلى قسمين.
Ich bin es, der eure Mädchen entführt hat. Ich werde sie auf dem Markt verkaufen. Ich habe meinen eigenen Markt, auf dem ich mit Menschen handle. Allah hat mich dazu ausersehen. Ich werde die Mädchen verkaufen.
In diesem Bekennervideo spricht der Anführer von Nigerias berüchtigster Terrorgruppe Boko Haram kurz nach der Entführung von knapp 270 Schülerinnen aus Chibok. Das ist im Nordosten des Landes. Das war 2014 und diese größte Massenentführung in Nigeria, die hat damals zwar für besonders viel Aufsehen gesorgt, aber trotzdem sind Massenentführungen bis heute in dem Land eine gängige Praxis.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Heute mit Jana Adu. Hallo. Nigeria, das bevölkerungsreichste Land in Afrika, das leidet nicht nur unter Massenentführungen. Auch andere terroristische Angriffe, Überfälle durch Banditen und blutige ethnische Konflikte, die tragen dazu bei, dass das Land unter einer akuten Sicherheitskrise leidet. Nigerias Präsident Bola Tinubu hat, wie viele seiner Vorgänger, bei seinem Amtsantritt im vergangenen Jahr versprochen, die Sicherheit im Land zur obersten Priorität zu machen. Unsere Nordwest-Afrika-Korrespondentin Dunia Sadaki berichtet, wie jetzt diskutiert wird, eine neue bundesweite Polizeieinheit einzuführen, in der Hoffnung, dass die Probleme dadurch nachhaltig gelöst werden.
So every day if I remember her, I'm crying.
Mutter Rebecca Samuel hat ihre Tochter seit 10 Jahren nicht mehr gesehen. Sierra Samuel, so heißt sie. Heute wäre Sierra eine junge Frau, 27 Jahre alt. Vor 10 Jahren wurde die damals 17-Jährige im Nordosten Nigerias mit mehr als 270 Mitschülerinnen von der Terrormiliz Boko Haram aus ihrem Heimatort Chibok gekidnappt. Viele der jungen Frauen kehrten über die Jahre zurück zu ihren Eltern, nachdem Nigerias Regierung mit den Terroristen verhandelt hatte. Sierra jedoch blieb verschollen, wie fast 100 ihrer Schulkameradinnen. Doch dann ein Lebenszeichen nach einigen Jahren. Eine freigelassene Mitschülerin überreicht Mutter Rebecca zahlreiche Briefe von Sierra, erzählt sie. Ich habe ihre Handschrift sofort erkannt. Sie schrieb ihren Namen, den ihrer Geschwister, meinen und den von ihrem Vater. Ich habe bitterlich geweint und dann gesagt, jetzt werde ich nicht mehr weinen, denn jetzt weiß ich, wenn sie am Leben ist, werden wir uns eines Tages wiedersehen.
We will meet together again.
Für Mutter Rebecca Samuel besonders schlimm, die Massenentführung der sogenannten Chibok Girls wurde 2014 weltweit zur Schlagzeile und ist bis heute kein Einzelfall geblieben. Im Gegenteil, Massenkidnappings von Schulkindern sind für Eltern in Nigeria nicht nur zum Albtraum geworden, sondern zu einer regelrechten Industrie.
Every day if I hear
Jeden Tag, wenn ich höre, dass ein Kind entführt wurde, fühle ich mich schlecht und weine, denn das erinnert mich an sie. Mindestens 25.000 Menschen werden in Nigeria laut den Behörden vermisst, darunter geschätzt rund 14.000 Kinder. Hauptverantwortlich die Terrorgruppe Boko Haram. Der Boko Haram-Überfall von 2014 sei mittlerweile vielfach kopiert worden und sei sowohl bei islamistischen Terroristen als auch bei anderen kriminellen Banden zum Geschäftsmodell geworden, sagt der nigerianische Terror- und Sicherheitsexperte Kabir Adamu. Laut den Behörden wurden seit 2016 5 Milliarden Naira Lösegeld gezahlt. Das sind gut 3 Millionen Euro. Schon längst sind nicht nur Schulkinder das Ziel. Regelmäßig werden auch Erwachsene gegen Lösegeld entführt, so Adamu.
Jedes Mal, wenn ein Anführer eine bestimmte Tat ausführt, wächst sein Ansehen. Daher erleben wir, wie die sich mit Massenentführungen gegenseitig zu übertrumpfen versuchen. Es gibt eine politische Komponente. Sie versuchen, die Regierung bloßzustellen. Zweitens finanzieren sie sich durch erpresstes Lösegeld ihrer Operationen.
Die Botschaft an die Bevölkerung: Euer Staat kann euch nicht schützen. Die Terrorgruppe Boko Haram hat sich zwar aufgespalten, ein Teil der Miliz verbündete sich mit dem in der Sahelzone sehr aktiven sogenannten Islamischen Staat und sei genau deshalb nach wie vor extrem mächtig, mahnt der Westafrika-Experte Vincent Fouché der International Crisis Group, einer Nichtregierungsorganisation, die sich mit internationalen Konflikten beschäftigt.
Der Islamische Staat sendet Geld, er sendet Berater, er sendet Trainer.
Sicherheitsexperten sagen, extreme Armut im ländlichen Raum, das Bevölkerungswachstum, Jugendarbeitslosigkeit, das Ringen um knappe Ressourcen – Zahlreiche Krisen im Land machten es Extremisten und kriminellen Banden leicht, weiteren Nachwuchs unter frustrierten Jugendlichen zu rekrutieren. Nun war es der Armee Nigerias, einer der schlagkräftigsten ganz Afrikas, in den letzten Jahren gelungen, einige Städte dem Griff von Boko Haram zu entreißen. Trotzdem bleibt die Lage laut Vincent Fouché vertrackt.
Die Regierung hat stark in Drohnen, in Flugzeuge, in Helikopter investiert. Sie kann deshalb einige Städte halten. Aber in die Wälder zu gehen und die Dschihadisten dort zu bekämpfen, ist ein Problem.
Der islamistische Terror im Land ist aber nur eine von vielen Krisen, die Nigerias Regierung bis heute nicht in den Griff bekommen hat. Afrikas bevölkerungsreichster Staat kämpft an vielen Fronten. Neben dem Kampf gegen extremistischen Terror, vor allem im Nordosten des Landes, verschärft sich aufgrund des Klimawandels und zu wenig Wasser und Weidefläche ein ethnischer Konflikt zwischen sesshaften Bauern und nomadischen Viehzüchtern im zentralen Gürtel. Dazu kommen Gewalttaten durch Separatisten und Banden im Südosten. Terror und Gewalt haben vor allem im Norden des Landes nicht nur Millionen Menschen zur Flucht gezwungen, sondern auch längst Einfluss auf die Landwirtschaft genommen, weil Bauern vertrieben wurden oder aus Angst vor Überfällen ihre Felder kaum noch bestellen. Dazu kommen Fluten sowie Dürren durch den Klimawandel, eine toxische Mischung. Inflation und die bereits hohen Lebensmittelpreise haben schon zu einer humanitären Krise geführt. Und zum Hunger. Laut dem World Food Program der Vereinten Nationen könnten von Juni bis August 2024 voraussichtlich 26,5 Millionen Menschen im ganzen Land unter akutem Hunger leiden. Eine lange Liste an Sicherheitskrisen, denen neben Nigerias Armee vor allem die Polizei gegenübersteht. Bisher ohne nachhaltigen Erfolg. Doch das soll sich ändern, mit einer auf die Bundesstaaten jeweils zugeschnittenen Lösung.
Now, there is also a discussion around the issue of state police. The federal government and the state governments are mulling the possibility of setting up state police.
Kann eine Landespolizei für jeden Bundesstaat helfen, stellt Informationsminister Mohamed Idriss in den Raum. Im Februar trafen sich dazu der vor einem Jahr gewählte Präsident Bola Tinubu mit den Gouverneuren der 36 Bundesstaaten, um über die Sicherheitskrise zu diskutieren. Das Ergebnis der Konferenz? Die Politiker wollen in den jeweiligen Bundesstaaten eine Landespolizei einrichten. Es ist das erste Mal, dass sich die nigerianische Bundes- und die Landesregierungen einig sind, eine sogenannte State Police einzurichten. Diese dezentralisierte Polizei soll sich gezielt den Problemen des jeweiligen Bundesstaates widmen und den Wandel bringen und Nigerias Armee im Kampf gegen die zahlreichen Sicherheitskrisen unterstützen. Das sehen viele Menschen in Nigeria aber skeptisch. Die größte Sorge, Angst vor Machtmissbrauch, sagt Sicherheitsanalyst Kabir Adamu.
Number one.
Erstens besteht die Befürchtung, dass Gouverneure die staatliche Polizei missbrauchen könnten. Derzeit haben viele Gouverneure in ihrem Staat sozusagen die absolute Kontrolle und bestimmen die Legislative und in gewissem Maße auch die Judikative. Die berechtigte Befürchtung ist also, dass ihre Macht durch eine Staatspolizei noch absoluter wird und sie werden wie ein Kaiser regieren. Und das würde auf lange Sicht sogar die Demokratie unterdrücken. Das zweite Problem ist die Finanzierung. Selbst Staaten, in denen es derzeit Bürgerwehren gibt, hatten Schwierigkeiten, sie zu bezahlen. Nummer drei ist die Rechtsprechung. Wer ist zuständig und wo gibt es geteilte Zuständigkeiten?
Vielen mächtigen Gouverneuren der Bundesstaaten wird immer wieder Machtmissbrauch und Korruption vorgeworfen. Die CNG, die Coalition of Northern Groups, ist eine Nichtregierungsorganisation, die sich aus zivilgesellschaftlichen Gruppen aus dem Norden Nigerias zusammensetzt und sich für die Sicherheit dort einsetzt. Nigerias zentrale Polizeistruktur sei zurzeit nicht effektiv, weil Mittel und Ressourcen fehlten, sagt Jamilu Eliou vom CNG.
Now what we are advocating for.
Wir plädieren für eine Verbesserung der Logistik, des Waffenarsenals und der Anzahl der Mitarbeiter. Nigeria hat über 222 Millionen Einwohner, aber weniger als 400.000 Polizisten. Wenn Sie sich auf die UN-Konvention beziehen, die empfiehlt, dass auf einen Polizeibeamten etwa 400 bis 450 Bürger kommen, haben wir in Nigeria 700 Bürger pro Polizeibeamten. Wie kann diese Polizei wirksam sein?
We are even having almost 700 people per police officer. How do you think that this police can be effective?
Auch aus internen Reihen der Polizei kommt Kritik. Ihr Kern: Polizisten seien zu schlecht bezahlt, zu schlecht ausgebildet und ausgerüstet.
Nigeria ist noch nicht reif und bereit für die Einrichtung einer State Police. Dies liegt an den folgenden Gründen. Erstens, es sind keine ausreichenden Ressourcen für die polizeiliche Infrastruktur wie Polizeibeamte, Polizeischulen, Polizeistationen, Kliniken, Fahrzeuge, Kommunikationsgeräte vorhanden. Und Gouverneure der Bundesstaaten könnten Polizeikräfte unter ihrer Kontrolle zum eigenen politischen oder persönlichen Vorteil nutzen und damit Menschenrechte und Sicherheit untergraben.
Das sagt Ben Okolo, stellvertretender Generalinspekteur der Polizei im April. Das Repräsentantenhaus hatte in der Hauptstadt Abuja einen nationalen Dialog über staatliche Polizei mit dem Thema Wege zum Frieden, Polizeiarbeit in Nigeria neu denken, einberufen. Mit dabei Regierungsvertreter, Sicherheitsbehörden, traditionelle und religiöse Führungspersönlichkeiten, Organisationen der Zivilgesellschaft, Medien sowie Vertreter der internationalen Gemeinschaft. Anstatt eine staatliche Polizei zu schaffen, sollten eher die Herausforderungen angegangen werden, die einer wirksamen Polizeiarbeit in Nigeria bisher entgegenstünden, sagt der nigerianische Terror- und Sicherheitsexperte Kabir Adamu.
No, I do not think at the moment the way Nigeria is.
Ich glaube nicht, dass eine Staatspolizei bei der derzeitigen Situation in Nigeria das Zaubermittel ist, um die Sicherheitsprobleme zu lösen. Aus dem einfachen Grund, dass es so viele Ursachen für die Unsicherheit gibt. Einige davon sind die sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen, insbesondere die Krise der Lebenshaltungskosten und die Arbeitslosigkeit in Nigeria, das ineffektive Justizsystem, die Verbreitung von Klein- und Leichtwaffen und auch der Klimawandel. All dies sind Fragen der Staatsführung, die keine Form der Polizei lösen kann.
No form of police can solve.
Wie viele Staatsmänner vor ihm hat Präsident Tinubu beim Amtsantritt im vergangenen Jahr versprochen, die Sicherheitslage im Land zur obersten Priorität zu machen. Die Bevölkerung sieht bislang kaum Fortschritte, weil Gewalt und Terror andauern. Das Misstrauen ist groß. Zur Wahrheit gehört nämlich auch: Nicht nur Politiker stehen am Pranger wegen Machtmissbrauch. Sowohl Nigerias Armee als auch Polizeieinheiten werden immer wieder beschuldigt, Menschenrechtsverletzungen zu begehen. In den vergangenen Jahren gab es in Nigeria immer wieder Massenproteste wegen Polizeigewalt und Korruption. Auf politischer Ebene ist man sich in Nigeria mehr oder weniger einig. Die sogenannte State Police für die Bundesstaaten soll kommen. Der Vorschlag muss noch von 2/3 der Mitglieder der Nationalversammlung angenommen werden. Lediglich 24 der 36 Bundesstaaten müssen die Entscheidung mit einfacher Mehrheit der Abgeordnetenhäuser billigen. Und schließlich muss der Präsident zustimmen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Präsident Tinubu seine Unterschrift geben wird, ist hoch. Immerhin hatte er jahrzehntelang für eine State Police geworben. Befürworter sagen, Nigerias State Police könnte Teil der Lösung werden, um die vielfältigen Sicherheitskrisen im Land nachhaltig zu bewältigen. Kritiker weisen darauf hin, dass die Sicherheitsbeamten im Land bis heute auch Teil des Problems sind.
Die vielen Sicherheitsprobleme in Nigeria, ein Puzzle ja aus sehr vielen Teilen, das schwierig zu lösen scheint. Aber nicht nur die Sicherheitskrise hat Nigeria fest im Griff, auch eine starke Wirtschaftskrise sorgt für viel Unsicherheit innerhalb der Bevölkerung. Darüber kann ich jetzt sprechen mit Maria Peran, Leiterin des Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Nigeria, in der Hauptstadt Abuja. Hallo.
Guten Tag.
Frau Peran, dass die Sicherheitsprobleme in Nigeria so grassieren, also unter anderem, dass sich eben Menschen Banden und anderen kriminellen Gruppen anschließen, das sei auch eine Folge von den wirtschaftlichen Missständen, also Arbeitslosigkeit vor allem unter der jungen Bevölkerung in Nigeria. Der Anteil ist ja sehr groß. Müssen da also mehr Perspektiven geschaffen werden?
Ganz richtig. Nigeria befindet sich derzeit in der größten Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten. Die Perspektivlosigkeit steigt entsprechend und die Menschen verzweifeln immer mehr. Vor 1,5 Jahren lebte die Hälfte der Bevölkerung in Armut und heute sind es schon 2/3, die in Armut leben. Und die meisten Nigerianer kommen nicht einmal auf 2 Mahlzeiten am Tag. Also das verdeutlicht die katastrophale Lage, in der sich die Bevölkerung befindet. Man sieht es auch im öffentlichen Raum. Die Armut wird sichtbarer, mehr Menschen betteln. Auch nimmt das Gewaltpotenzial zu. Die Stimmung im öffentlichen Raum ist in diesem Jahr besonders angespannt und spannt sich zunehmend an. Angesichts des starken Bevölkerungswachstums ist das ein sehr gefährlicher Trend. Der Staat hat dem leider wenig entgegenzusetzen. Die Haushaltslage ist sehr angespannt. 80% der gesamten Staatseinnahmen werden allein für die Schuldentilgung verwendet. Und so etwas wie holistische Jugendförderprogramme gibt es nicht. Es gibt auch keine nennenswerten Sozialprogramme. Dafür wird aber viel Geld in wenig sinnvolle, muss man sagen, Infrastrukturprojekte investiert. Und all diese Entwicklungen sind ein wichtiger Grund, warum so viele Menschen, vor allem auch junge Menschen, sich Banden anschließen und warum es immer mehr Entführung im Land gibt. Denn diese sind besonders lukrativ und haben sich entsprechend zu einem relevanten Geschäftsmodell entwickelt.
Und jetzt mal andersrum gefragt, welche Auswirkungen haben denn diese vielen Sicherheitskrisen, also die Entführungen, Raubüberfälle oder Landkonflikte auf Nigerias Wirtschaft? Also wie macht sich das dort bemerkbar?
Das ist genau spiegelbildlich zu sehen und das hängt auch definitiv zusammen. Viele internationale Großkonzerne verlassen Nigeria und wir sehen diese Entwicklung vor allem seit letztem Jahr sehr stark. Wir sind jetzt schon bei fast 10 relevanten Großkonzernen, die sehr wichtig waren für die nigerianische Wirtschaft. Die Unsicherheit ist dabei ein Aspekt, das ist auch für internationale Unternehmen relevant. Wir haben gerade den Fall, dass ein bekannter libanesischer Geschäftsmann entführt wurde. Aber daneben gibt es auch andere relevante Hinderungsgründe, warum die wirtschaftliche Lage so schlecht ist. Es gibt in Nigeria einen Mangel an Fremdwährung. Dadurch müssen Unternehmen massive Verluste hinnehmen und verlieren Gewinne. Wir haben das große Problem der Energieunsicherheit. Ein Unternehmen, gerade ein produzierendes Unternehmen, muss sich in Nigeria selbst mit Energie versorgen. Und auch die Korruption ist ein Problem, das es vielen erschwert, hier wirtschaftlich tätig oder erfolgreich tätig zu sein.
Wie versucht man denn, die Wirtschaft zu stabilisieren? Gibt es da irgendeinen Plan?
Präsident Bola Tinubu ist mit einem 8-Punkte-Plan, einem Wirtschaftssanierungsplan, in den Wahlkampf gegangen. Und zu Beginn seiner Amtszeit hat er auch 2 große fiskalische Reformen umgesetzt. Einerseits schaffte er die jahrzehntelang bestehenden Benzinsubventionen ab und andererseits beseitigte er mehrere parallel bestehende Wechselkurse der Landeswährung Naira. Beide diese Reformen sind laut Experten sehr relevant. Sie haben das Land aber zunächst in eine echte Krise gestürzt. Die Reformen kamen sehr schnell. Es wird auch kritisiert, dass beide Reformen parallel eingeführt wurden. Und es zeigt sich auch, dass sie nicht zu Ende durchdacht waren. Denn in der Folge ist die Inflation in die Höhe geschnellt. Seitdem erreicht sie auch jeden Monat ein neues Rekordhoch. Das Wirtschaftswachstum ist zurückgegangen. Die Benzinpreise haben sich verdreifacht, teilweise vervierfacht. Auch die Lebensmittelpreise haben sich teilweise bis zu verdoppelt. Und die Elektrizität, die ja relevant ist im Alltag, die Preise haben sich um 300% gesteigert. Wir sehen also, dass seine Reformen, die gut gemeint waren, auch wenn sie notwendig sind, erst einmal massive negative Folgen haben, die vor allem die unteren und mittleren Bevölkerungsschichten treffen. Die Währung wiederum hat 80% gegenüber dem Dollar verloren, was vor allem internationale Unternehmen in Bedrängnis bringt, weil sie nur unter Verlusten quasi ihre Gewinne aus dem Land schaffen können. Und wir erleben auch in diesem Jahr, dass Nigeria, nachdem es nun 10 Jahre lang die größte Volkswirtschaft Afrikas war, diesen Rang verliert. Und mit Ablauf dieses Jahres wird Nigeria nur noch die 4. Volkswirtschaft auf dem Kontinent sein, nach Südafrika, Ägypten und Algerien. Immerhin muss man sagen, hat Tinubu nun ein Team ins Leben gerufen, das sich mit all diesen Problemen beschäftigen soll. Und darunter sind große Wirtschaftsgrößen, unter anderem Aliko Dangote, der reichste Mann Afrikas, und auch viele sehr gute Experten. Was aber benötigt wird, und da hat Tinubu bisher noch keine Antwort geliefert, ist, wie man die Energiesicherheit bekämpfen kann. Es braucht vor allem auch Infrastrukturprojekte, von denen die nigerianische Bevölkerung profitiert. Und Nigeria importiert fast alles. Das heißt, die heimische Produktion muss massiv gesteigert werden, damit Nigeria wiederum auch exportieren kann und somit auch wieder Fremdwährung einführen kann und den Wirtschaftskreislauf ankurbeln kann.
Nigeria hat ja eine sehr junge Bevölkerung. Wird die denn auch ganz gezielt in den Blick genommen von der Wirtschaftspolitik?
Leider gar nicht. Das Durchschnittsalter in Nigeria liegt bei 17,9 Jahren. Es ist wirklich ein sehr junges Land und es wird sich nur weiter verjüngen in den nächsten Jahrzehnten. Es gibt leider keine dezidierten Jugendförderprogramme. Vielmehr haben Jugendliche mit Armut oder junge Erwachsene mit Arbeitslosigkeit zu kämpfen. Auch werden die Universitäten regelmäßig bestreikt, weil Professoren zum Beispiel ihre Gehälter nicht ausbezahlt bekommen. Und so verschärft sich eigentlich auch für die jungen Erwachsenen die Situation immer mehr. Es hat sich hier inzwischen ein Wort für ein Phänomen etabliert. Das nennt sich Japa. Das steht dafür, das Land zu verlassen. Und gerade die Jugendlichen in Nigeria und die jungen Erwachsenen wollen, sobald sie die Möglichkeit haben, das Land verlassen. So stark ist die Perspektivlosigkeit. Weltweit findet sich in der nigerianischen Jugend die größte Anzahl derjenigen, die ihr Land verlassen wollen. Dabei gibt es ein großes Potenzial, gerade in dieser jungen Bevölkerung. Sie bietet nicht nur eine große Arbeiterschaft oder auch einen potenziellen riesigen Markt. Es ist auch eine sehr resiliente Bevölkerung. Und es gibt in Nigeria werthaltige Wirtschaftszweige, es gibt Ressourcen, Reichtum. Das Potenzial ist also da, es wird aber eben noch nicht zusammengebracht und es wird leider noch nicht ausgeschöpft. Die Gesellschaft in Nigeria ist grundsätzlich tief gespalten und so auch in der Frage des Alters. Also der großen Mehrheit dieser jungen Menschen steht eine alte Politelite gegenüber, die krampfhaft an ihrer Macht festhält. Das hat einerseits kulturelle Gründe. Andererseits wird der nigerianischen Jugend von der Politelite vorgeworfen, sie seien zu jung, zu unreif, zu unerfahren, um an politischen Entscheidungsprozessen teilzunehmen, weswegen die nigerianische Jugend weitgehend von politischer Teilhabe ausgeschlossen ist.
Präsident Bola Tinubu ist ja jetzt seit ein bisschen mehr als einem Jahr im Amt. Wie ist denn, also nicht nur bei den Jungen, sondern das allgemeine Stimmungsbild zu ihm? Ist man enttäuscht oder glaubt man, dass er noch viel verändern wird?
Das Stimmungsbild im Land ist gemischt. Es gibt viele Befürworter Tinubus, die zwar derzeit auch nicht sehr glücklich sind, die aber ein Stück weit ja auch berechtigt sagen, dass er erst ein Jahr im Amt ist und dass man ihm und seinem Kabinett noch mehr Zeit geben muss, die massiven Probleme zu adressieren. Die meisten Menschen, würde ich aber sagen, sind sehr enttäuscht von ihm. Viele haben starke Hoffnung in Tinubu gesteckt, weil er in der Vergangenheit als Gouverneur von Lagos ja sehr erfolgreich war und Lagos auch wirklich zu einer Metropole gemacht hat, viel wirtschaftliche Kompetenz bewiesen hat und auch schlaue personelle Entscheidungen getroffen hat. Derzeit muss man sagen, dass für die meisten Menschen in Nigeria Tinubu weit hinter diesen Hoffnungen zurückgeblieben ist. Viele sind bitter enttäuscht aus den genannten Gründen. Die Wirtschaft steht schlechter da als je und sogar schlechter als in den 8 bleiernen Jahren seines Vorgängers. Die Sicherheitslage ist katastrophal. Die Daten sprechen eine ganz klare Sprache, dass die Sicherheit noch nie so schlecht war in Nigeria wie zurzeit. Und auch die Korruption befindet sich auf einem Allzeithoch. Das ist gerade ein Punkt, bei dem man gedacht hat, dass Tinubu diese Korruption, die endemische und wirklich stark rasierende Korruption, bekämpfen würde. Wir sehen jedoch das Gegenteil. Und hier zeigt sich also insgesamt ein Abwärtstrend, den die Menschen wirklich auch fühlen. Es verschlimmert sich einfach alles. Die Regierung wiederum verwendet sehr viel Kraft und Energie drauf, es anders aussehen zu lassen. Es gibt viele kosmetische Maßnahmen. Fakt ist aber, dass das erste Jahr der Amtszeit Tinubus ziemlich ernüchternd war.
Sagt Maria Peran von der Konrad-Adenauer-Stiftung in Nigerias Hauptstadt Abuja. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse.
In der nächsten Folge blicken wir nach Timor-Leste, der Inselstaat in Südostasien zwischen Indonesien und Australien. Der hat vor 2 Jahrzehnten seine Unabhängigkeit erlangt. Jetzt versucht die noch junge Demokratie, die Armut im eigenen Land zu bekämpfen und Perspektiven für die Jugend zu schaffen. Hört also auch beim nächsten Mal wieder rein. Tschüss, bis dahin. Ich bin Jana Adu. Macht's gut.